Und ich führe Sie jetzt ein bisschen in was ganz anderes, was also weder mit Informatik noch mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, sondern tatsächlich mit dem Feld, mit dem ich mich jetzt seit einem Dreivierteljahr erst beschäftige, nämlich mit der Gleichstellung. Und ich betrachte das Thema sozusagen sehr aus der universitären Perspektive und auch im Wesentlichen aus der Perspektive der Gleichstellung von Männern und Frauen. Und wenn wir uns jetzt hier zunächst mal anschauen, den Status quo und die Frauenanteile in deutschen Universitäten für ausgewählte Fächer, also MINT-Fächer im Wesentlichen, dann sehen wir hier, dass es da doch eine relativ große Diskrepanz gibt zwischen den Studienanfängerinnen bzw. den Studierenden, den weiblichen Studierenden in den Fächern hier in Grau angezeichnet und den Professorinnen in diesen Fächern, und zwar bundesweit bezogen auf die Bundesrepublik Deutschland. Und was man sieht, ist erstaunlicherweise so ein bisschen, dass es eben zum Beispiel in der Informatik und auch in der Elektrotechnik so ist, dass bei den Professorinnen die Zahlen, Prozentzahlen gar nicht so sehr abweichen von der Prozentzahl der Studierenden. Aber in Informatik ist ja eigentlich vergleichsweise ein sehr junges Fach, aber in klassischen Naturwissenschaften wie beispielsweise in der Biologie da eine sehr große Diskrepanz ist, wie man hier sieht. Und am größten ist tatsächlich die Diskrepanz in der Medizin. Wenn wir das nochmal anschauen, anhand dieser sogenannten Leaky Pipeline, dann sehen wir auch tatsächlich, wo sozusagen dieser Gap entsteht. Wir haben bei den Anfängern, bei den Studierenden ein ziemlich ausgewogenes Verhältnis, ne? Wir haben so ungefähr halbe halbe Männer und Frauen, und das geht auch noch weiter bei den Studienabschlüssen, da sind die Frauen ein bisschen besser. Bei den Promotionen sieht es dann schon so ein bisschen anders aus. Das ist allerdings über alle Fächer in der Bundesrepublik. Und dann gibt es halt hier diesen großen Gap, der immer stärker wächst, bis hin zu den Professuren, inklusive inzwischen der Juniorprofessuren, wo wir also diese große Diskrepanz haben und quasi so ein Verhältnis von 3/4 zu 1/4 haben. Bezogen auf die Humanmedizin ist die Situation noch viel schlimmer, muss man sagen, denn hier haben wir inzwischen in der Bundesrepublik über 60% Frauen bei den Studienanfängern, bei den Studierenden. Wir haben auch einen vergleichsweise sehr hohen Anteil bei den Promotionen und sehen dann, dass dann diese Schere noch weiter aufgeht und das Verhältnis noch schlechter wird, als es im Bundesdurchschnitt ist. Und gut, jetzt muss man sagen, also inzwischen ist diese hohe Anfängerzahl bei den Studierenden, bei den Frauen, liegt eben daran, dass wir den Numerus Clausus haben in Deutschland und dass eben die Frauen traditionell bessere Abiturnoten haben als die Männer und dass eben zu diesem Überhang führt und man wirklich in der Zwischenzeit überlegt, den Numerus Clausus zu modifizieren und eben nicht nur auf die Abiturnoten zu schauen, sondern noch andere Parameter zu berücksichtigen, damit man nicht irgendwann in die Situation kommt, dass wir dann fast nur noch Ärztinnen haben und keine Ärzte mehr. Das wäre ja auch nicht erstrebenswert. Gut, wenn wir uns jetzt anschauen, wie es in den Führungspositionen aussieht in den Universitäten, dann gibt es da auch wieder eine negative Nachricht, relativ gravierend. Also wir haben insgesamt über alle Fächer betrachtet in der 24% Frauen in der Professorenschaft, also etwa ein Viertel. Die Zahlen sind relativ aktuell von 2017. Und wir sehen aber, dass es bei der Leitung, also wenn wir jetzt mal über die Hochschulleitungen reden, bei den Universitätspräsidenten nur 15,4% Frauen sind. Erstaunlicherweise bei den Vizepräsidentinnen der Anteil relativ hoch ist, also ein gutes Stück über dem Durchschnitt tatsächlich ist. Und wenn man sich das anguckt, wenn man sich aber anguckt, für welche Bereiche dann diese Vizepräsidentinnen zuständig sind, dann ist das in den allermeisten Fällen die Lehre. Also es gibt praktisch keine Vizepräsidentinnen für Forschung, aber sehr viele für Lehre. Also so klassisch auch wieder Brutpflege sozusagen ist Frauensache. Wenn man denn schon auch mal da oben in diesen Universitätsleitungen angekommen ist, und gar kein Problem ist es in den Hochschulräten, dort allerdings hat der Gesetzgeber, zumindest im Land Baden-Württemberg, eine Quote von 40% vorgeschrieben. Die wird auch eingehalten und damit ist es auch klar. So, und wenn wir jetzt überlegen, wie können wir denn diese Situation verändern, wie können wir dahin kommen, dass wir eine größere Gleichverteilung haben und eine größere Parität zwischen Männern und Frauen, ja, dann muss man sich mal angucken, was steht dem entgegen, was sind da die Grenzen, was sind die Barrieren, die das im Moment verhindern, dass wir tatsächlich da ein besseres Verhältnis haben und Frauen besser da zum Zuge kommen lassen. Das sind einmal natürlich die Karriere- und Hierarchiestufen, die das verhindern, und dieses einfache Bild verdeutlicht das aber, glaube ich, ganz gut, dass also sozusagen die Karriereleiter für Männer leichter zu besteigen ist als für Frauen. Und es da immer irgendwie wieder Hinderungsgründe gibt, die da noch nicht das so gleichmäßig zulassen. Dann gibt es natürlich Barrieren, die damit zu tun haben, dass Beruf und Karriere in Konkurrenz oder in ein bisschen im Widerstreit der Interesse steht mit den Familienpflichten. Dass wir so eine Grenze haben zwischen Innenwelt und Außenwelt. Das heißt, wenn wir also mal längere Zeit Auszeiten haben, längere Zeit Pause machen, Elternzeit haben und so weiter, es dann immer schwieriger ist, wieder einzusteigen, vor allen Dingen auch, weil das noch nicht so selbstverständlich gesehen wird. Dass es auch Grenzen gibt oder eine Diskrepanz zwischen wissenschaftlichem und nicht wissenschaftlichem Personal, dass es also an vielen Stellen so ist, dass da keine wirkliche gute Kooperation stattfindet, wirklich in kollegialen Teams, sondern dass da auch immer wieder die Hierarchiestufen zuschlagen und deswegen auch kein gutes Fortkommen in der Arbeit und kein gutes Arbeitsklima erreicht wird. So, die Frage ist, was können wir jetzt tun, um diese Grenzen zu überwinden, um Zwischenräume zu bekommen hier, Zwischenräume zu gestalten, so dass wir diese Grenzen eben so ein bisschen egalisieren und nicht mehr als wirkliche Hinderungsgründe oder Barrieren sehen müssen. Dazu gehört einmal, dass wir die Karrierewege ebnen, also dass wir es Karrieren leichter machen, dass wir beispielsweise, was ja im akademischen Bereich ein sehr großer, wichtiger Punkt ist, die Befristung von Stellen, ja, die Qualifizierungsbefristung und so weiter haben, dass wir aber hingehen und diese Befristungen flexibel gestalten und dass wir die so ein bisschen anpassen an die Situation, in der die jeweiligen Kandidaten, die jeweiligen Personen sind, und zwar unabhängig jetzt vom Geschlecht, weil es ja zunehmend der Fall ist, Gott sei Dank, dass sich eben auch Väter stärker um Familie kümmern, Väter sich um Kinder kümmern, Väter Elternzeit nehmen und so weiter. Und das heißt, diese Problematik, die man dann hat und die möglicherweise so Lücken, was heutzutage eben noch als Lücke angesehen wird in der Karriere, haben, das zunehmend dann auch bei Männern der Fall sein wird. Also Befristungen flexibel gestalten, da so ein bisschen anpassen, dann eben dynamische, selbstbestimmte Arbeitszeitmodelle zulassen, also sozusagen im Team, in kollegialer Zusammenarbeit überlegt, wie man sozusagen die Pflichten und die Arbeit verteilt und wie man die Arbeitszeitmodelle so gestaltet, dass es eben für alle, natürlich für die Arbeitenden und natürlich dann auch für die jeweilige Institution verträglich gestaltet ist. Kontakthaltung ist ein wichtiger Punkt, dass man also während dieser Auszeiten trotzdem eben nicht ausgeschieden ist in gewisser Weise und wenn man dann nach, weiß ich, 3 oder 6 Monaten wiederkommt, plötzlich ganz fremd da wieder reinkommt, sondern dass man weiter Kontakt hält und dass das von beiden Seiten aktiv betrieben wird und dass man das sozusagen als Aufgabe sieht und als Beitrag dazu, dass man eben eine gute Arbeitssituation gestalten kann und Karrieren fördern kann auf diese Art und Weise. Und dann nicht zuletzt natürlich auch dieser Dual-Career-Gedanke, dass man sich also auch darauf einstellt, dass natürlich Männer und Frauen gemeinsam irgendwie das Leben und insbesondere auch das Familienleben gestalten müssen und es da eben sehr schwierig ist, wenn das an verschiedenen Wohnorten, verschiedenen Arbeitsorten geschehen muss und man da natürlich besser dahin kommt, dass man sagt, naja, man ermöglicht da bessere Zusammenarbeit und das Einbeziehen und Berücksichtigen der Partner, soweit das irgendwie möglich ist. Jetzt geht es allerdings nicht nur dahin, dass jetzt sozusagen die Leitungsebenen, die Universitätsleitungen, die Institutsleitungen und so weiter diese Karrierewege ebnen müssen, Das ist natürlich, die Bereitwilligkeit muss natürlich da sein, aber es muss natürlich von denjenigen auch eingefordert werden, die das brauchen. Und das auch zusammen zu tun und nicht alle sozusagen alleine da stehen zu lassen und mit ihrer Situation alleine. Dann bedeutet es, dass man eben auch unterschiedliche Karrieremodelle zulässt, dass man akzeptiert, dass es eben Auszeiten gibt im Verlauf der Karriere, dass es auch nicht so ist, dass man nur dann wirklich ganz oben ankommen kann, wenn man ununterbrochen 100% arbeitet, sondern dass es auch mal möglich sein muss, zwischendurch eben auszusetzen, dass man in diesem Zusammenhang auch die Beurteilungskriterien überdenkt, ja, dass man auch ja, generell überlegt, ist denn tatsächlich der H-Index und der Impact-Faktor, sind das wirklich die einzigen Parameter, die was über die Qualität von Mitarbeitern aussagen und von zu Berufenden aussagen? Da gibt es Fälle, wo man ins Grübeln kommt und wenn man zum Beispiel einen Fall, der mir gerade letztens untergekommen ist, eine Juniorprofessur ohne Tenure zu besetzen ist, es unter anderem zwei Bewerber gibt, eine junge Frau, Anfang 30 und ein Mann, 6 Jahre älter, wo man dann also schon überlegt, ist da die Bewerbung auf eine Juniorprofessur ohne Tenure so das Angemessene? Und dann argumentiert wird, ja, wir muss unbedingt der Mann berufen werden, weil der hat ja mehr publiziert und besser publiziert. Klar, er ist ja auch 6 Jahre länger im Geschäft. Ja, und dann ist die Frage, gibt man der jungen Frau, von der alle Gutachter sagen, sie hat einen unglaubliches Potenzial und hat für ihr akademisches Alter sehr gut gearbeitet und sehr gute Leistungen gebracht, stellt man das hinten an und sagt, naja, ist aber formal, sind die Publikationen beim Mann besser, also kommt er auf den ersten Platz? Kann man überlegen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass man Berufungskommissionen unabhängig zusammensetzt und auch unabhängig leiten lässt, dass man verhindert, dass sozusagen der Duktus, der in so einer Fakultät zum Beispiel herrscht, durch diejenigen, die etabliert sind, die sozusagen diejenigen sind, die das Sagen haben, dass da diese Einstellung und die Art und Weise, wie da gearbeitet wird, perpetuiert wird, dadurch, dass immer die gleichen Leute involviert sind in die Auswahl des Nachwuchses. Ja? Und das kann man verhindern, wenn man das ein bisschen unabhängiger macht, ein bisschen entkoppelt von den aktuell bestehenden Strukturen oder zumindest da sozusagen so ein bisschen eine Unabhängigkeit mit hineinbringt. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt, der insbesondere in Bezug auf Frauen in Führungspositionen eine wesentliche Rolle spielt, das ist die Besetzung von Gremien. Und da ist es essentiell, dass die Gremien ausgewogen besetzt werden. Das muss jetzt nicht heißen, natürlich paritätisch 50-50 Männer, Frauen, sondern das muss man natürlich abhängig machen von der Anzahl der Frauen, die in dem Fach arbeiten, in der jeweiligen Institution, in der jeweiligen Fakultät und so weiter. Aber dennoch, dass man dafür sorgt, dass Frauen eben auch an entscheidenden Positionen in diesen Gremien sitzen. Ja, es ist ja ein Unterschied, ob ich in irgendeiner untergeordneten Berufungskommission für eine W1-Professur sitze oder ob ich im Senat sitze oder im Rektorat. Ja. Und da ist immer noch großer Handlungsbedarf. Da wird oft dann auch argumentiert, ja, um Gottes Willen, wir haben ja so wenig Frauen und die müssen dann in alle Kommissionen und in alle Gremien. Nein, müssen sie nicht, aber sie müssen an die entscheidenden Stellen. Ja? Und auch das müssen die Frauen selber wieder einfordern und auch nicht immer zurückstehen und sagen, oh nee, das ist vielleicht doch nicht so, weil ich mache lieber meine Forschung. Dort werden Entscheidungen getroffen und da ist die Macht und da müssen Frauen eben auch vertreten sein. Also Frauen eben in entscheidende Gremienpositionen auch mitbringen und dann entwickelt sich automatisch, dass eben auch, dann hat man mehr Rollenmodelle, ist es einfach selbstverständlicher, dass Frauen an hohen Positionen mitreden und da präsent sind, ja, und nicht immer nur diese untergeordneten Dinge tun. Ja, dann ist natürlich gute Arbeit und gute Führung ein essentieller Punkt, um diese von mir vorhin da genannten Grenzen und Barrieren auszuräumen oder zu überwinden nach Möglichkeit. Einmal natürlich, dass man gute Arbeitsbedingungen schafft, dass man also in erster Linie, und das ist mir gar nicht so klar gewesen, das ist mir so erst mit Beginn meiner Amtszeit klar geworden, weil immer mehr dieser Art von Fragestellungen an mich herangetreten worden sind, dass ich gemerkt habe, dass Wertschätzung ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den sehr viele Menschen vermissen. Und gerade in solchen hochkompetitiven Teams und so weiter, wo es halt darum geht, wo der Druck vom Chef eben sehr stark ist, zu publizieren, gut zu sein für die Gruppe und so weiter, dass da aber sehr häufig die Wertschätzung nicht empfunden wird. Und deswegen wäre also da was eben dann zu guter Führung gehört, eben Wertschätzung tatsächlich zu empfinden für die Mitarbeiter, ja. Um sich das klar zu machen, was die eigentlich leisten und wofür die eben da sind und dass das halt einen sehr hohen Wert hat für die Gesamtperformance der Gruppe. Diese Wertschätzung dann aber auch zu vermitteln, also nicht nur das eigentlich so mehr oder weniger unbewusst zu haben, sondern es tatsächlich auch aktiv zu vermitteln, Zeit zu geben den Leuten, die da an ihrer Karriere arbeiten und die auf dem Weg, auf diesem Karriereweg sind, ihnen Zeit zu geben, in verschiedener Hinsicht ihre Arbeit zu machen, das mit ihren Familienpflichten so einigermaßen zu vereinbaren, aber eben sich auch die Zeit zu nehmen, selber sich darum tatsächlich aktiv und sehr zugewandt zu kümmern und sich darauf auch mal zu konzentrieren. Und Zeit ist ja immer was wir alle viel zu wenig haben, ganz klar. Und da ist aber ein entscheidender Punkt auch, dass man ein bisschen hingucken muss, dass zum Beispiel das, was man jetzt so ein bisschen abstrakt und ein bisschen unklar immer als Digitalisierung bezeichnet, dass das sehr stark dazu helfen kann, dass diese Zeit kommt. Ja? Dass man also sehr viele Dinge automatisieren kann und sich eben durch Softwaresysteme unterstützen lässt bei bestimmten Aufgaben. Das heißt nicht, dass man die Kontrolle verliert. Also da will ich jetzt nicht falsch verstanden werden. Und vor allen Dingen auch, was immer mit diesem inzwischen ja zum Hype gewordenen mit der künstlichen Intelligenz gesagt wird, es ist nicht gemeint, dass man Menschen ersetzt in irgendeiner Art und Weise, aber dass man Menschen unterstützt, so wie wir durch technische Apparate in allen möglichen Situationen und Hinsichten unterstützt werden, sich eben auch durch Softwaresysteme unterstützen zu lassen. Und alles, was Verwaltung ist und was Berichte sind und alles so weit zu unterstützen, wie das möglich ist, sodass Freiräume da sind, sich um die Mitarbeiter und in Ihrem Fall natürlich auch um die Patienten zu kümmern. Teilzeitarbeit und Auszeiten verträglich zu organisieren. Verträglich heißt natürlich auch im Hinblick auf diejenigen, die betroffen sind, weil sie zum Beispiel dann teilweise vielleicht die Arbeit mitmachen müssen für diejenigen, die in Elternzeit gehen, die kurzfristig ausscheiden. Und dass man tatsächlich kollegiale Teams bildet, dass man also wirklich Wert darauf legt, dass tatsächlich ein kollegiales Verhältnis, ein kooperatives, ein positives Verhältnis zwischen den Mitarbeitern entsteht und kein kompetitives und nicht jeder gegen jeden da kämpft und damit sehr viel Reibung entsteht, die natürlich auch dann dem Erfolg der gesamten Gruppe irgendwie hinderlich ist. Und in diesem Sinne ist es natürlich auch wichtig, dass man eben keine Scheu hat, sich weiterzubilden, was Führung zum Beispiel anbetrifft. Ja, Chancen zu bieten, also nicht nur, sagen wir mal, sozusagen zuzuschauen, wie jetzt Mitarbeiter auf ihrem Karriereweg vorankommen, sondern tatsächlich auch Chancen zu bieten, auch Leuten, wo man vielleicht sagt, naja, da ist jetzt kein klassischer Karriereweg gerade am Laufen, ja, aber vielleicht ein anderes Modell so ein bisschen, dass man aber auch da sozusagen den Leuten die Chance gibt, weiterzukommen und auch mal was Besonderes zu machen. Talente zu fördern natürlich und ja, die Verantwortung, die man eben auch für die Mitarbeiter hat, dann tatsächlich wahrzunehmen. Ja, das alles zu realisieren heißt also, irgendwie den Spagat zu schaffen, führen zu lernen, sich, wie gesagt, also nicht zu scheuen, sich da weiterzubilden. Denn wenn wir uns anschauen, wie es zum Beispiel in der Professorenschaft aussieht, dann werden auf dem Weg dorthin alle möglichen Talente, also alle möglichen Dinge, Fähigkeiten, Kompetenzen und so weiter gefördert und erreicht und eingeübt und trainiert und alle können wissen, wie man wissenschaftliche Arbeiten schreibt und alle können das sehr gut und alle wissen, wie man wissenschaftlich arbeitet, aber wie man führt, wissen die Leute eigentlich nicht. Die allermeisten Leute führen so nach Gefühl. Also nehmen sich andere zum Beispiel oder überlegen sich, wie es in ihrer eigenen Karriere war und machen es ganz anders als der eigene Doktorvater zum Beispiel. Aber das ist nicht wirklich professionell, sondern professionell ist schon auch da, sich ausbilden zu lassen und sich weiterzubilden und da eben Einsichten zu gewinnen, die man so von sich aus unter Umständen gar nicht hat. Dann verantwortungsvoll mit der Flexibilität, die uns dann diese Gewährung von Auszeiten und so weiter möglich macht. Dass man also berufliche Belange und Privatleben tatsächlich fair ausbalanciert, denn es gibt auch Beispiele dafür, dass zum Beispiel Leute in Führungspositionen ankommen. Dann ist gerade die Familiensituation, dass mehrere kleine Kinder zu versorgen sind und dann wird sozusagen, hat man also die Führungsposition erreicht, dann macht man aber erstmal so eine implizite Auszeit, weil auch der Druck von zu Hause sehr groß ist und kümmert sich sehr stark um die Familie, was natürlich der Fakultät gegenüber und natürlich auch den Mitarbeitern gegenüber nicht wirklich so richtig fair ist. Da wäre dann zum Beispiel eher zu sagen, naja, vielleicht steht man da selber mal zurück und hat eine Vertretung oder hat eine Kooperation mit anderen Kollegen, sodass das irgendwie kompensiert wird und sich nicht zum Nachteil auswirkt. Und genauso gilt, dass man eben diese Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie tatsächlich als solche versteht, auch im Hinblick darauf, dass natürlich der Arbeitgeber ein Anrecht darauf hat, dass die Arbeit, die er bezahlt, natürlich geleistet werden muss und dass man einfach sozusagen die Familienpflichten, die man hat, zu stark einwirken lässt auf das, was man eigentlich während der Arbeit tut. Also beispielsweise ist ja immer die Forderung, dass eben alles zu familienfreundlichen Zeiten stattfindet. Ja? Sitzungen müssen zu familienfreundlichen Zeiten stattfinden, Vorlesungen natürlich auch. Wenn die nicht zu familienfreundlichen Zeiten stattfinden, dann haben die Studierenden mit Kindern Probleme. Und das bedeutet, man muss quasi alles, was so einen universitären Alltag ausmacht, in die Zeit zwischen 9 und 16 Uhr reinquetschen. Und das gelingt nicht immer und das kann auch nicht immer gelingen. Und die Lösung kann auch nicht sein, dass wir dann einfach sagen, naja, um 17:30 Uhr hören wir mit der Diskussion auf, egal ob wir ausgeredet haben und egal ob wir das Problem gelöst haben oder nicht, weil der eine muss zum Kindergartenfest und der andere muss zur Kita und so weiter. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass da sozusagen diese Balance, dieses Pendel nicht zurückschlägt und sagt, naja, ich bin aber Familienvater oder ich bin, ne, das ist so, wenn man das jetzt noch vor wenigen Jahren eine Frau gesagt hätte, ne, dann hätten alle gedacht, um Gottes Willen. Ne, jetzt sagen das auch Männer und jetzt denkt man, huch, irgendwie muss man da eine Regelung finden, irgendwie muss man ein Verständnis dafür finden, wie diese Balance tatsächlich gehen kann, so dass alle möglichst gut bedient sind mit der Situation. Und dann nicht zuletzt, also das meine ich jetzt mit Vereinbarkeit tatsächlich als Vereinbarkeit zu verstehen und nicht zuletzt auch sich um die Kompensation zu kümmern. Also das heißt, wenn jetzt jemand in Elternzeit geht beispielsweise, zu sagen, ja, was passiert jetzt? Also es kann ja nicht immer sein, dass man eine Vertretung hat. Das gelingt nicht immer, zumindest in unserem Fach gelingt das nicht immer. Dann machen andere die Arbeit mit, haben dadurch eine Mehrbelastung und da muss man aufpassen. Das muss man halt so ein bisschen auspendeln und ein bisschen wirklich auch verträglich dann verteilen. Ja, das heißt, es ist viel zu tun und es ist Zeit umzudenken. Vielen Dank.